SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage. Sie stehen auf der Bühne und sprechen meistens die Texte von anderen Autoren. Die Rede ist von Schauspielern und Schauspielerinnen. Dabei haben eben diese Schauspielerinnen und Schauspieler selber viel zu sagen. Über ihre Arbeit, über Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse, die diese Arbeit teilweise mit sich bringt, aber auch über ihre Sicht auf die Welt, ihre Obsessionen, ihren manchmal prekären Alltag. In der nächsten Stunde tun sie es, in einem Radio-Essay der Schauspielerin und Videokünstlerin Ariane Anderecken, die mit 16 Schauspielern und Performerinnen aus der internationalen freien Szene in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und in Griechenland gesprochen hat. Diese Stimmenvielfalt hat sie zusammen mit dem Musiker und Autor Ted Geier zu einer akustischen Collage verarbeitet. Hören Sie? The Actor is Present. Eine Innensicht.
Wieso kannst denn du mich eigentlich nicht einordnen? Das würde mich wirklich mal interessieren. Was denkst denn du so, wie alt ich bin? Seit wann ich das überhaupt mache? Hast du eigentlich Angst vor mir? Oder nimmst du mich nicht ernst? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Aber wieso machst du eigentlich einen Bogen um mich? Kann es sein, dass du denkst, dass ich mich nicht gut verkaufe? Und was würdest du mir raten? Andere Frisur? Andere so oder anders irgendwie? Wie soll ich auftreten, dass du mich wirklich ernst nimmst oder dass du denkst, oh, das ist eine wichtige. Findest du, dass ich wichtig bin? Ich glaube, du denkst, ich bin nicht wichtig. Könnte das sein?
Ja, man ist halt auch furchtbar empfindlich. Ich hatte mal einen tollen Kollegen, älterer Schauspieler, der hat mal einem jungen Regieassistenten, der dann Regie gemacht hat, hat er gesagt, ich bin verrückt, ich bin völlig verrückt, ich bin Schauspieler, das ist so. Ich bin auch furchtbar empfindlich. Das ist mein Beruf.
Sie waren Schauspieler vor einer langen, langen, langen Zeit.
Wir sind ja auch die ganze Zeit mit Leben beschäftigt. Und das Leben ist aber ziemlich unaufregend. Also das ist ja arschlangweilig eigentlich, müsste man sagen. Das will man ja keinem außerirdischen Besucher zutrauen, dass er sich sowas anschaut. Und deshalb werden für die und für uns selbst auch, um in Momente des Nachdenkens zu kommen, eben Theateraufführungen gemacht, wo alles zusammengefasst wird. Na, eigentlich ist Theater verdichtetes Leben oder verdichtete Konflikte oder, wie es einmal so bei der Wooster Group hieß, LSD, just the high points.
Honestly, I would say that theater is not a place just to have fun or to see the costumes or just to know the names of the main protagonists. Theater is to go and wake up and feel excited and to discover new things and have a talk afterwards with the actors you don't know and tell them what you feel about.
Ich verstehe ja auch, was einen daran hindern könnte, ins Theater zu gehen. Naja, man weiß ja nie, was einen erwartet. Es wäre doch schade, wenn es das nicht mehr geben würde.
Oder wie meine Mutter mal sagt, ich will Shakespeare so sehen, wie das früher war. Da sage ich immer so, okay, du willst im Pferdekot stehen, keine Frauen auf der Bühne und keine Kulissen? Nein. Da sage ich immer so, ja, wie denn dann? Ja, mit Kostümen, mit, ich will, das soll halt schön sein. Da denke ich so, ja, aber so diese Stücke sind ja oft auch sehr traurig. Nein, sind sie nicht. Also, dann wird es natürlich halt so eine fantastische Forderung mit so, ich will es so, wie es nie war, aber so ein bisschen so wie früher und wie es mir halt gefällt.
Oh, what would I do to be unforgettable? Like concretely, you mean?
Yeah,
okay. Oh gosh, this makes me always scared because concrete, I am not very concrete at all. Like I would just almost do anything. My favorite thing to do is to be on stage for 2 hours and to really hold the attention. And I don't really care how, because it's always changing how I have to hold their attention. And always I have to slip from their fingers so that they never, ever, they're always like, ah, I know what he's doing. And then, no, he's not doing that. He's doing that. Oh, no.
When I was younger, I thought I was very special. Now I think there's something wrong with me. You know, I'm saying, okay, there's something wrong. Otherwise, I would do, an ordinary job.
Der Schauspieler will Aufmerksamkeit. Und du brauchst ja auch eine Auseinandersetzung. Und du wirst ja dann gesehen und willst, dass man dich sieht und dass man dich möglichst gut sieht. Da ist immer so ein Gerangel um Aufmerksamkeit. Und da gibt es natürlich viele Tricks. Also es gibt solche, die ständig die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das nervt natürlich auch. Oder dann eben so viele Probleme haben. Immer wieder, ich verstehe das nicht mit dieser Rolle. Wenn ich jetzt das so mache, also ich habe mir überlegt, und dann wird eine halbe Stunde über das diskutiert.
Lass uns doch einfach mal ausprobieren und aufhören zu diskutieren. Können wir es nicht einfach jetzt mal machen?
Ja, verkopft, ja, sowieso.
Ja, verkopft, ja, verkopft,
verkopft.
Hat mir mal ein Schauspieler gesagt.
Ja, das habe ich auch schon gehört.
Also eine geglückte Szene ist zum Beispiel, wenn alles schief geht. Also dafür ist ja, das ist ja so der einzige Moment, in dem Theater besser ist als Film. Es ist live, man kann auf der Bühne auf die Zuschauer reagieren und umgekehrt. Also da ist ein tatsächlicher Dialog und es besteht die Möglichkeit, dass man die Situation in eine völlig andere Richtung bringt oder dass man sie zerstört. Das geht in einem Film nicht, der wird halt zu Ende geschnitten. Und deshalb ist das, finde ich, also auch im Theater gucken und machen. Ne, wenn der Scheinwerfer runterfällt und auch noch am besten auf die Lautsprecherbox und alles beginnt zu brennen und dann muss der Feuerwehrmann kommen. Und das ist für mich eine sehr gelungene Theaterszene, weil darüber werden sich alle noch jahrelang unterhalten. Während etwas einfach nur wie am Schnürchen klappt, dann freut man sich nur sehr kurz.
Life is fixing into a stone. This is what it is. No, no, no. It's, oh no, we see. Maybe next week it's something else.
Also es gibt einige Stücke, die ich nochmal reparieren wollen würde, wenn ich könnte. Ich weiß aber nicht, ob ich es könnte. Versuchen würde ich es aber. Wobei, nein, stopp, ich muss alles nochmal... Nein, es gibt kein einziges Stück, das man kann nichts mehr reparieren.
Ja, diese Leute, die machen einfach... Ach, die haben Fantasie und die schaffen dann irgendwie sowas. Aber das bin ich gar nicht. Ich kann eigentlich nur aus diesen Analysen heraus und aus diesen Meinungen letztendlich dann künstlerische Strategien ableiten. Also eine Visualität erschaffen, einfach so. Das gibt's für mich irgendwie überhaupt nicht.
Ich muss immer alles verstehen, auch intellektuell verstehen, damit ich es dann spielen kann. Und dass dafür ist so wenig Raum da, sondern... Man ist so ein emotionaler Klumpen irgendwie, der das dann schon macht.
Ich finde, man sieht ja manchmal so bei Projekt- oder Stückentwicklungsansätzen, also die nicht auf eine Auseinandersetzung mit dem Kanon unbedingt setzen, sieht man ja, finde ich, immer ganz klar die Vorteile, was das bringt. Und ich weiß manchmal jetzt nicht genau, wie es dann weitergeht. Ich habe zum Beispiel eigentlich total Lust, was zu spielen mal wieder, aber ich weiß immer nicht, was. Oder was dann sozusagen, was ist dann die Idee von diesem Spiel? Ich kann es immer total verstehen, die Idee von performativ mit als selber mit anwesend zu sein und da noch was dazu zu sagen. Ich finde das immer eine super Idee, dass man auch nicht nur einen Diskurs bietet oder ein Thema, sondern immer auch nochmal sich selber dazu positioniert.
Eine andere Möglichkeit ist halt zum Beispiel sowas zu nehmen wie so ein Klassiker. Okay, Shakespeare ist jetzt 400 geworden. Wahrscheinlich kriegen wir Geld, wenn wir ein Stück machen. Dann kann man da ja trotzdem, also ich finde es total legitim, eine Lesart zu nehmen, die halt die Person, die es geschrieben hat, auf jeden Fall nicht gemeint hat, aber das halt so zu benutzen. Das, also da wird halt über die Stücke mit den Stücken und über die Stücke oder die Stücke als Folie oder so. Ich glaube, dass man halt trotzdem irgendwie da so Theoreme und Strategien halt irgendwie produzieren kann und solche Dinge. Das sind halt Handlungen. Die bringen, glaube ich, mehr als wenn auf der Bühne gesagt wird, dass der Kapitalismus schädlich ist.
Für mich ist irgendwie so klar, wenn ich wahrnehmbare Einheiten produziere, ich will dann ganz vieles nicht Norm wiederholen, weil Norm wiederholen nichts Neutrales ist, sondern weil es ein Vorgang ist, der in seiner Massenhaftigkeit dazu führt, dass es die gibt und dass es dieses Außerhalb gibt und dass das dann mit verschiedenen Deutungen geschrieben werden kann. Ich will jetzt kein Oberklassenwohnzimmer zeigen. Eigentlich auch nicht mal Mittelklasse. Ich möchte, glaube ich, nicht politisch unkorrekte Sprache in die Welt setzen. Ich möchte eigentlich keine alten Texte klingen lassen, beziehungsweise ich kann nicht Kleist lesen. Ich verstehe kein Wort.
Ich habe Proben mit einem Regisseur, der eigentlich Bühnenbildner ist. Wir proben Frühlingserwachen. Und er sagt immer, Zweier-Szenen interessieren ihn nicht. Und da komme ich einfach nicht weit. Dann komme ich nicht weiter. Das Stück ist ja auch so schwierig, Frühlingserwachen. Ich bin halt eben dieser Moritz Stiefel, nein, oder der andere. Moritz, genau, der sich nachher umbringt. Und dann ist es auch noch so, dass er immer so Texte streicht, weil ihm das alles so zu lange dauert. Und ich komme dann gar nicht mehr zu dem Punkt, wo man sich, also irgendwann geht es ja auch nicht mehr, wie man sich dann, wenn man sich dann, aber ich wusste auch eh nicht, wie ich das alles spielen sollte oder soll. Und nachher, ja, muss man das halt dauernd dann spielen. Und es stimmt halt nie. Es ist immer grässlich. Und Es stellt sich kein richtiger Sinn ein.
Ich denke, was bin ich dann? Weil bin ich jetzt hier eine Puppe? Oder? Und gleichzeitig stellt sich natürlich sowas her, ich kann es halt nicht. Ich muss ausbaden, was der andere sich an Scheiße überlegt hat. Und der ist ja nicht mehr da. Ich werde das nächste Mal, wenn mir jemand sagt, ja, da muss was aufgehen, werde ich sagen, pass mal auf, die Sonne geht auf, aber ich gehe hier gar nicht auf, ich gehe hier gleich hoch. Wenn du mir nicht klar sagen kannst, was du möchtest oder wenn du mir nicht Zeit gibst, das zu entwickeln, dann kann ich das nicht machen und dann werde ich das auch nicht machen.
Machtstruktur, wie funktioniert das? Wenn der Intendant dein Regisseur ist zum Beispiel, dann kommt ein Schauspieler dahin, der, keine Ahnung, nicht weiß, wie er da gesetzt ist, wie sicher sein Platz ist oder wie er bewertet wird. Und das macht er komplett unfrei. Und wenn es nur ein Regisseur wäre, ist es noch angenehmer, aber wenn es auch noch der Intendant ist. Ich habe ja nur beobachtet, was oft passiert, dass der eine Mensch, der Schauspieler ist, jetzt einen Text sprechen soll, eine Situation oder irgendwas spielen soll. Und jetzt ist er halt dran. Jetzt sitzen rundherum noch lauter Kollegen. Die sind unterschiedlich dotiert. Es gibt Leute, die spielen kleinere Rollen. Es gibt andere, die spielen häufiger Hauptrollen. Es gibt vielleicht Stars. Es gibt jemanden, der, keine Ahnung, im Fernsehen gespielt hat oder im Film. Und jetzt geht's los und du sagst halt so dein Textchen. Und jetzt ist natürlich die Situation das erste Mal, dass man durchaus vielleicht auch Angst hat oder verspannt ist oder weiß ich nicht. Und man macht diesen Text einfach mal so. Und jetzt unterbricht vielleicht der Regisseur Intendant und sagt, ja, dem ist jetzt natürlich von Anfang an auch unangenehm, weil auf dem lastet jetzt der Moment, weil alle erspüren immer, was der Schauspieler tatsächlich tut, weil die Bühne alles, was wir verstecken, immer nur groß macht. Es ist einfach nur Bühnengesetz. Und das spürt jeder. Wir deckeln das oder beschützen den innerlich oder sagen, ach ja, wird noch oder keine Ahnung. Und wenn du unfrei bist, dann ist das natürlich ganz furchtbar. Und in so einer Situation könnte ein Schauspieler sehr unfrei sein. Und der Intendant, glaube ich, oder der Regisseur in dem Moment aber auch. Also der Kameraschwenk auf den, der innerliche sozusagen, ist natürlich auch immens. Was sagt er jetzt? Drückt er sich? Oder natürlich macht man den nicht fertig, weil man geschickt ist und das nicht braucht, weil dann erschrickst du dein ganzes Ensemble, whatever. Tue ich so, als wäre ich dankbar für den, naja, kleinen Einfall oder diese Eingabe dieses Regisseurs, na, hätte ich mir ja denken können. Und fange an, sag, okay, mach nochmal. Weil irgendwann kommt der Moment, okay, gut, du hast verstanden, was ich meinte. Ja, versuch's mal. Gut, ich mach's mal. Jetzt ist der Moment da. Jetzt macht es wieder. Natürlich ist es meistens so, dass dieser Schauspieler es genau gleich macht wie vorher. Weil er konnte es noch nie anders machen. Aber er hat sich mit der Situation, dass er es nie anders machen konnte, innerhalb so eines Druckverhältnisses, wahrscheinlich zu wenig auseinandergesetzt. Mich hat das immer interessiert. Ich lasse mich lieber rausschmeißen oder zieh meine Hose runter und schieb mir meinen Finger irgendwo hin, als dass mir das passieren würde. Es ist mir zu oft passiert und es war nie gut.
Ich hab mal mit einem jetzt verstorbenen, aber sehr bekannten Regisseur angefangen zu probieren. Und da war mir die Behandlung der Menschen, fand ich so schwierig. Da wurden Menschen irgendwie, so gewisse Behinderungen von Menschen wurden wie ausgenutzt. Und ich habe das nicht ertragen. Ich bin dann auch gegangen.
Wirklich ein Arsch fand, der auch so Machtausübungsmethoden und so. Mit dem habe ich nur gespielt irgendwann. Mein Problem, glaube ich, mit Tyrannen ist, dass ich sehr, sehr affin bin dafür, ihre Verletzung, ihre Verletztheit zu sehen und die gern zu haben und sie deswegen Tyrannen sein lassen, weil sie so arme sind. Und irgendwas in mir denkt dann, komm, du bist doch so eine Unverletzte, du kannst es sicher aushalten. Wahrscheinlich werde ich doch noch Mutter Teresa und heil jetzt den armen Tyrannen zum Gunsten der ganzen Menschheit.
Ich muss vielleicht konkreter werden. Da wurde eine dicke Frau gesucht und dann kam eine, die, ich weiß nicht, ob sie Prostituierte war, die kam eine sehr dick. Und die wurde dann so mit Farbe beschmiert und bemalt und das wurde dann so gefilmt. Und es hat ihr wehgetan, weil die Farbe war so, gebrannt. Sie fühlte sich nicht wohl, man hat das auch gespürt und so. Und dann wurde gesagt, nein, halt durch. Und da fand ich auch, diese Person hatte das Gefühl, jetzt komme ich dann vielleicht zum Film, dadurch, wenn ich jetzt da mitmache. Das war das eine und andererseits wurden dann auch die Techniker zum Teil so angebrüllt.
If I can control it and have the feeling that I am in control, that I have the audience in my hand and I'm taking them on a journey, it feels good. If I feel like I'm bleeding on the stage because it's like, for example, you say they see you and they see the Dienstmädchen. A lot of times they see me and they see something like a Schlampe. You're the vampire, you're the evil one, you're the slutty one, you are somehow involved somehow with sex. And this was very often they see this in me. And this makes me feel out of control and a little bit like I'm bleeding on the stage when I have to be put into this kind of sexual objectification situation.
Ich glaube, die Entfremdung, die mache ich so ein bisschen anders. Also ich, das ist halt was, was sich so nah an der eigenen Biografie zu sein, dass ich schon wieder fremd wird. Und ich glaube halt dadurch, dass man, wenn man die eigene Biografie oder auch die uneigene Biografie auf eine gewisse Art auf der Bühne thematisiert und die auf eine bestimmte Art rahmt, ist, dass sie dann wieder sehr fremd werden kann. Und zwar so fremd, dass es sogar im Alltag eine ganz angenehme Distanz dazu hat.
Das war ein sehr schönes Buch und ich mochte alle Sätze. Und ein Satz während einer Sexszene dann auch noch war, sagt die Frau, die eigentlich cool ist und auch so die Winnerin von dem Film, mit einem Fremden, als sie so denkt oder spürt, der kommt jetzt dann, sagt ihr, nee, warte, Mutti kommt auch gleich. Also ein Satz, wo du denkst, erstens, den will man nie im Leben sagen, das ist ganz furchtbar. Und ich habe immer gedacht, hey, vergesst, das kann ich gar nicht sagen, da muss ich eh lachen. Zweitens, auch immer gedacht, aber das hat nichts mit dieser Frau zu tun. Und dann hat der Regisseur Gott sei Dank gesagt, ich werde dir das nicht erklären, ich habe auch keine Lust. Mach's doch einfach und guck. Und das ist, weil der Satz mir fremd ist, und der ist ja da auch irgendwie ein Fremdkörper und so, das ist ein wirklich schöner Moment in dem Film, weil man auch über dieses sich selber fremd sein, aber aus irgendeinem Inneren kommen ja manchmal fremde Sachen. Und ich glaube, wenn man, das ist jedenfalls ein Umgang, den man versuchen kann, damit zu haben, der dann irgendwie spannend ist.
Sobald man sich als Schauspielerin mit einer Person zusammentut, die den Regiebegriff trägt, dass man dann zwar ganz toll zusammenarbeiten kann, aber es am Schluss in der Komplettwahrnehmung man einfach sehr oft dann doch wieder reduziert wird. Manchmal denke ich, man müsste dann in diesen Konstellationen den Regiebegriff weglassen. Es geht ja ganz viel auch um Credits. Was hat man eigentlich wirklich gemacht in einer Produktion? Also es gibt einfach ganz viele Produktionen, wo eigentlich die Leute auf der Bühne das Stück inszenieren und draußen sitzt zwar jemand, aber der macht eigentlich nichts. Es gibt auch ganz viele Produktionen, wo die Leute den Text improvisieren. Am Schluss steht da Regie XY oder Dramaturgie und man geht einfach davon aus, dass der Dramaturg oder der Regisseur oder ihn das geschrieben hat und nicht die Leute auf der Bühne es erfunden haben. Das findet schon die ganze Zeit so statt.
Und dann steht am Schluss das Produkt und dann steht da Autor so und so. Und alle, die da mit improvisiert haben, sind weg. Die spielen nur noch. Und ich bin nach 4 Stunden aus der Probe auf den Zug gegangen und habe gedacht, Entschuldigung, dass ich das jetzt so nenne, aber die obere Liga, die wird genannt und das Fußvolk, das spielt halt einfach mit, sind die Arbeiter. Finde ich nicht fair.
Und da muss man jetzt einfach mal von dem Denken wegkommen und man muss sich lösen davon, dass wenn jemand den Begriff Schauspielerin trägt, dass er dann ein semidebiles Wesen ist oder halt eben eine Vase ist, die man füllt und die dann auf die Bühne hüpft und das wieder aus sich rauskotzt. Sondern man ist ja eine denkende Person. Und wieso, wenn irgendjemand am Tag X beschließen kann, dass er oder sie jetzt Regisseur ist oder Regisseurin, einfach weil er sich vorne hingesetzt hat, wieso soll dann nicht jemand, der davor schon mal auf der Bühne stand, dieses Recht auch haben. Das verstehe ich wirklich nicht. Unglaublich traurig, wenn man als Regisseur denkt, dass man den Schauspielern Gedanken in ihre vermeintlich leeren Gehirne reintut. Also, ich werde müde.
Dass ich nicht möchte, dass nur irgendwie 2 Leute darüber bestimmen, wer wo spielen darf. Da muss es mehr Möglichkeiten geben für eigentlich eine ganze große Gruppe von Kunstschaffenden, die mehr beteiligt werden daran. Ich finde eh diese Räume, wo man nur aufführen darf, langweilig. Es müsste wieder Häuser geben, in denen man mehr machen kann. Also ich finde, es müsste eigentlich ganze Anlagen sozusagen geben, wo man hingehen kann, dass man auch nicht immer nur zu Hause alleine arbeiten muss, dass man auch dort sich auch mal ganz viel informell auch treffen kann. Ich glaube, darüber verändert man auch Verhältnisse. Wo ist noch deine kleine Machtposition? Wo kannst du noch Zugriff haben, ohne beleidigt zu wirken? Ja, das ist so und so weggeflutscht. Es ist so weggeflutscht über die Jahre.
I always hated typecasting, and for female actresses until an age, the first tendency is to typecast, like to get you for what you look like or for what the feel.
Dass deine Äußerlichkeit eine riesige Rolle spielt, einfach deine Fresse, wie du aussiehst, dein Körper.
And I always hated these first impressions, and when you go into the rehearsals and these first impressions continue and continue, or they feel betrayed that the first impressions are not justified.
Ich weiß nicht mehr genau, wer das damals zu mir gesagt hat, aber irgendjemand hat irgendwie so gesagt, ja, das ist ja schon irgendwie dann so ein Problem, also so wie, du kannst ja dann nicht Kätchen spielen, weil du siehst ja nicht so aus. ist es halt sozusagen, es gab halt einfach, also das gibt es, gab es ja, also gibt es ja immer noch quasi nicht und gab es nicht, schwarze und deutsches Theater. So, irgendwie so. Und mir fallen irgendwie im Zusammenhang damit zwei Sachen ein aus früherer Kindheit, nämlich die eine: Zu einem schwarzen Kind in einer weißen Mehrheitsgesellschaft wird ja früher immer gesagt von den Eltern oder von wohlgesonnenen Lehrern oder wie auch immer, du musst doppelt so gut sein wie die anderen. Doppelt so gut. Also weißt du, was ich meine? Dass ich so dachte, ist da so eine Vervielfachung von Leistung oder Besonderheit, die ich da sozusagen zu liefern hätte, um irgendwie eine Chance an mich heranzurücken? Dass ich da so dachte, also den Berg, der kann ich jetzt gerade nicht drauf oder sowas.
Irgendwann hatte ich keine Lust, mich dagegen aufzulehnen oder habe akzeptiert, dass, glaube ich, Auflehnung keine Art ist, wo ich Kraft habe, sondern dass ich vielmehr versuche auszunützen, dass der das zwar fordert, gleichzeitig eine Kamera aber etwas ist, was total genau guckt. Die guckt jede Regung in deinem Gesicht an und dann, du kannst dann auch sagen, auch wenn die drüber schreiben, schöne oder ehemals schöne, jetzt ist es ja immer und ist jetzt ein bisschen runtergerockt oder weißt du so und muss leiden, das steht dann zwar drüber, aber das stört eigentlich gar nicht, weil ich kann unter diesem Titel, komme ich ja durch, weil die Kamera, die guckt ja auch unter die Haut und so ist so gesehen, habe ich das Gefühl, dass man da nicht Halt machen muss, also man kommt unter diesen Bildern oder Klischees eben doch durch.
Ich komme ja aus dieser Gießener Schule für angewandte Theaterwissenschaft und als ich anfing, war eigentlich noch die Arbeitsweise eine veraltete, nämlich dann waren immer so männliche Regisseure und die haben sich dann so die hübschen Erstsemester geschnappt und die sollten dann meistens so nackig auf der Bühne hinten rumstehen oder klassische Theatertexte aufsagen. Und aus dieser alt hergebrachten Art von Theater machen, hat sich dann dort die erste Gruppe gegründet, also wo das nicht mehr hierarchisch mit einem Regisseur und Schauspielern funktioniert, sondern tatsächlich hat sich eine Frauengruppe gegründet.
Immer wenn mich jemand gefragt hat, was hast denn du studiert, habe ich erstmal einen roten Kopf gekriegt. Hildesheim, wie soll man das erklären? Bis mal jemand gesagt hat, du brauchst irgendwie einen Alibi-Beruf. Dann hat man über uns gelacht, was wir für Formen machen und auf einmal wurde das schick und dann hat man selber Gruppen gegründet und plötzlich gab es irgendwie diesen Markt. Live-Art war so das Erste, dass man jemals sagte, es ist ja Live-Art-Theater, was ihr da macht. Und man dachte, ach, echt? Und dann fing dieses Gelabele plötzlich an. Plötzlich wurde man gelabelt. Recherchetheater, ihr macht Dokutheater, ihr macht Musiktheater, ihr macht das. Und dann ist, glaube ich, auch die große Gefahr, dass man davon so manipuliert wird, wie was man da jetzt macht und wo soll das jetzt eingeordnet werden. Es ist ganz schwer, sich davon auch wieder zu befreien. Und plötzlich ist da dieser Markt und diese Festivals. Und plötzlich wäre es cool, nicht aus der Schweiz zu kommen, sondern aus eben Vietnam. Ich weiß nicht, oder anders. Oder sehr dick zu sein und ein seltsamer Mensch zu sein, damit man eben, geht plötzlich auch wieder ganz stark um dieses Alleinstellungsmerkmal, was es eben so nicht so gab. Man geht immer schon so gepolt in was rein. Das ist so und so und das ist ha. Und das ist gar nichts, das kenne ich gar nicht. Eben, dass jeder eine Marke wird, man wird so eine Marke und dann wird es ja auch unheimlich.
Das war dann so Mitte 90er und damals war, um sich auch nochmal von dem normalen Stadttheater zu unterscheiden, war es dann sehr wichtig, auch mit autobiografischen Texten zu arbeiten. Und zusammen mit der Live-Art-Bewegung aus England war das dann eines der Top-Themen, dass man eben viel auch von sich erzählt oder indem man über sich erzählt, über politische Verhältnisse berichten kann.
Da hatte ich einen großen Streit. Es ging darum, ob man auf der Bühne spielt oder nicht und ob es interessant genug ist, einfach als Person dazusteht, als Privatperson quasi. Er fand eben, dass es interessant genug ist und ich finde das aber nicht interessant genug. Ich finde, es ist auch gar nicht möglich, weil man auf der Bühne ja immer jemand anderes ist, auch wenn man jetzt sich selber spielt. Ich würde auch einen Schrank spielen, das würde mir auch gefallen. Sehr still und sehr kastig. Wäre die Frage, ob jemand sieht, dass ich das bin.
Ich habe letztens auf der Straße Kinder gefragt, die haben irgendwie so eine Umfrage gemacht.
Das ist für Jules.
Sie sind so mit einem Mikrofon gekommen. Dürfen wir Sie etwas fragen? Ich so, ja.
Sind Sie von Beruf?
Und ich so, Schauspieler, waren Sie überhaupt nicht beeindruckt?
Und warum sind Sie das geworden?
Und dann habe ich wirklich gesagt, damit ich weiter träumen kann. Und dann haben sie gesagt, danke.
Das dubiose Wesen von Schauspielerinnen, ja. Was hat mir gesagt? Die sind abhängig, desperat, schleimig, anbiedernd.
Idiotisch.
Eitel.
Kinder, eitel.
Eitel.
Auch leer teilweise, ja. Dumpf. Gar nicht so interessant, wie sie auf der Bühne wirken.
Oder sehr, sehr spleenig.
Sehr spleenig. Auch politisch uninteressant manchmal. Beklagen sich gerne. Sind sehr unsympathische.
Ja, und sehr, sehr unselbstständige Lappen kreieren ihre eitle Erscheinung. Das ist schlimm.
Bemitleidenswert.
Das ist alles sehr schlimm.
Ja.
I've worked in collectives, you know, a lot, most of the time. And it's nice because when somebody comes after a show and says, that was bullshit, I can say, hey, not all of it is bullshit, and it is not my fault that it is bullshit, because I am not fully in control here. You have to give space to the other people, and you do not have a perfect product that one person makes. That's not my feeling, that I am the person who creates a perfect product, and it's only from me.
Stadttheater ist ein Betrieb. Und wenn man da, wenn man fest in einem Haus ist, das habe ich ja nur einmal jetzt erlebt, ist man angestellt. Und mir persönlich gefällt das nicht. Aber das ist jetzt Geschmackssache. Leute haben das gerne, fest angestellt zu sein, andere weniger. Ich habe das nicht so gerne. Also es hat natürlich Vorteile. Du hast Werkstätten, die arbeiten, du hast viel mehr Geld, du kannst viel mehr die Fantasien quasi ausnutzen. Aber so der Geist, der Angestelltengeist in einem Stadttheater, den finde ich manchmal schwierig.
Womit ich mich beschäftigt habe, waren sicher zwei Aspekte. Einerseits ist die Sicherheit natürlich etwas absolut Gutes oder Respektables. Natürlich sicher, wenn sie auch gedacht ist im Sinn, dass die subventionierte Theaterkunst, Kultur durch die Subventionierung eine Freiheit hat. Aber gleichzeitig zum Beispiel in der betrieblichen Struktur ist sie ja immer etwas träge und selten so, also nicht unbedingt gerade so Vorreiter und mutig wie jetzt eine freie Szene. Das Haus ist so groß.
Deswegen muss man sich das vorstellen.
Ich kann nicht so reden. Ich kann nur immer so. Ich muss immer ungefähr da sein. Und muss, wenn ich das nicht bin, muss ich wahnsinnig genau gucken, wo ich stehe. Und dass es ganz ruhig darüber geht. Und dann reden darum auch alle nicht wahr. Die reden dann auch so komisch. Man muss immer diesen Raum halt so füllen. Man muss so wahnsinnig Acht geben. Und es ist halt schwierig bei einem großen Haus. Fühlen Leute sich zum Beispiel oft sehr anonym. Und die erste Reihe ist was ganz anderes als die im vierten Rang oben. Die Stehplätze, die wirklich so wie beim Skifahren so einen Hang runter gucken und dich nur von oben sehen. Und du kriegst die ganz schwer zusammen, weil der unten ganz was anderes erlebt als der oben. Und vor allem für den unten spiele ich grotesk, entweder zu groß. Und der oben hat gar nichts davon und ich muss das halt immer abwägen. Das heißt, du musst immer wahnsinnig wach sein. Du merkst vor allem, wenn du nicht einsteigst und das nicht machst, dass die alle sofort, du hörst sofort das Husten, das, die nippeln halt weg. Und wenn du nicht volle Kanne immer einsteigst, dann spürst du das und das ist natürlich extrem frustrierend.
Wie wir zum Beispiel das Schauspielhaus, wir sind quasi Marta, also die Leute, die ich alle vorher gekannt habe, sind wir da zusammen ins Stadttheater und plötzlich merkst du, du bist jetzt ein Teil vom Stadttheater und plötzlich ändert sich etwas, weil du angestellt bist, weil du plötzlich dann doch nur noch, wer spielt weh, bei wem, was für Rollen, habe ich jetzt eine große Rolle oder eine kleine, du liest plötzlich auf dem Brett, bei wem du eingeteilt bist und so. Und das ist für mich eine ganz andere Art, Kunst zu machen. Das heißt nicht, das kann ja auch gut sein, aber für mich war das plötzlich so ein merkwürdiges Gefühl, so wie ein Angestellter in diesem großen Betrieb zu sein. Und
okay, I love for actors to be stable and feel like they have money, because they deserve it, they do a tough job, but you have to compromise a lot in Greece to do it. You don't have artistic freedom at all. I mean, you just do your job. Either you like it or not, they just ask you to be in place, and at night they perform, and during the day they rehearse for the next play, and they don't ask you anything. Like, you don't have a saying about the directors, about the part, about anything. I don't know, and it's not so much money either. You just have some money by month.
Dieser Vorwurf, dass diese Projektmacherei hier das Vorbild für prekäres Arbeiten sind, das stimmt ja. Also ne, der Künstler ist ja jetzt so das positive Beispiel für Leute mit wenig Geld zur Teilzeit da einzustellen. Aber dass wir innerhalb dieser Projektstruktur arbeiten müssen, haben wir uns ja nicht ausgesucht, sondern das ist uns so oktroyiert worden.
Kennst du viele Leute, die im Theater tätig sind, die sowas wie Ferienhäuser
haben oder ganz teure Hobbys.
Ich kenne Intendanten mit sehr schnellen Autos, die vom Haupthaus zur 70 Meter weit entfernten Zweitspielstätte fahren.
What do you do?
Can you do it in English?
No, because we really, I really want to say that, you know, we made art in America with nothing and with our lives, kind of, you know? We were living art.
I feel
and then the idea of getting state funding for art felt like, okay, like you're selling out. And then I come to Europe and I see there is so much money and I become very critical. I say this is bullshit because you have so much money, you waste it, you're thinking, you're not doing, and you're somehow serving the establishment anyway, so you're not a real rebel, you're not a real bohemian. For me, an artist was always, you know, Rimbaud or something, I don't know, somebody who is totally not supported at all. And if you are somehow supported, it's bullshit. But then I woke up, you know, a few days ago and I realized, no, that's not true, you know, because I look at all these Stiftungs and I look at all these think tanks and all this money that's available from the EU, from Berlin, from Germany, from this support, and I think, yeah, maybe it does have a value, because at least it gives me an opportunity to make a living, to also, that I am worth something as an artist, that I am contributing something to the world.
Also ich glaube, was wirklich einen Einfluss hat auf mein Leben ist, dass ich weiß, ich kann nicht jetzt finanziell auf meine Eltern zurückgreifen. Ich habe nicht das Sparkonto und ich habe keine Erbschaft in Aussicht. Und ich bin aber irgendwie so erzogen, dass es immer klar war, dass man das machen kann, was man möchte. Und ich habe daher eine riesige familiäre Unterstützung. Das hat mich bestimmt auch sehr beeinflusst. Und gleichzeitig war es aber auch immer klar, dass man halt arbeiten kann. Dass ich einfach immer weiß, ich habe halt das, was ich auf dem Konto habe. Und das ist es. Man darf nicht krank sein. Die Angst, dass der Computer kaputt gehen könnte. Oder dass die Waschmaschine so komische Geräusche macht und man denkt so, bitte nicht jetzt, bitte nicht. Was wäre, wenn man länger ausfallen nicht jetzt, würde. Bitte nicht, oh, ich habe noch 150 bitte Euro bitte und es dauert drei Wochen. So mit 20 fand ich das bitte irgendwie so, ja. Bitte nicht seit 30 jetzt. Ist eine absolute Müdigkeit gegenüber dem, also das finde ich zum Kotzen.
Yeah, well, I mean, I count the pennies, you know, because for me, you say, go get me a coffee too, I have to kind of calculate that in my mind. I will not ask you for the money back, but it means a little bit less food for me the next day, possibly, you know? So you take it for granted. It's no big deal for you to say, hey, what's just a coffee? And I don't want to embarrass myself, but this is how I live, like cutting the tomato in half and saving the other half for the next day, you know?
Also es funktioniert marktwirtschaftlich, mehr oder weniger, klar. Du bist eine Ware, die quasi auf dem Regal steht. Und je nachdem, wenn es zu lange auf dem Regal steht, dann ist was nicht okay mit der Ware. Und wenn es immer wieder gekauft wird, dann denkt man, ah, das muss gut sein. Also das Grundproblem ist ja, dass du als Schauspieler einerseits immer wieder in die Situation kommst, wo es dir vielleicht beruflich nicht gut geht. Du hast Lücken. Die Zeit, wo du keine Arbeit hast, ist schwierig und kommt wieder Arbeit. Mit dem bist du ja ständig konfrontiert. Und andererseits weißt du auch, du kannst das nicht überall einfach so ehrlich sagen. Also wenn du irgendwo an eine Premiere gehst und es kommt jemand und fragt, wie geht's, je nachdem sagst du, ja super, nein, es läuft gut, ich habe gerade jene Projekte, oder du sprichst über Sachen, die einmal gewesen waren, weil du weißt nicht, was jetzt noch kommt und so. Also du musst dich ja selber auch immer wieder verkaufen und gut dastehen.
Was mich interessiert hat zum Beispiel ist, dass ich mit einer berühmten 17 Jahre älteren Frau zusammen war, weil die halt berühmt war. Ich habe das halt bewundert. Ich mochte das nicht nur bewundern, ich wollte wissen, wie es ist. Ich wusste nicht, dass ich das, ob ich das deswegen tue. Ich war sicher auch verliebt. Ja, vor allem, ja, aber vor allem unfrei, weil zum Beispiel sicher wollte ich wahrscheinlich berühmt sein und Anerkennung haben. Und das war ich bei weitem nicht so wie andere oder vor allem nicht wie die. Und ich habe natürlich meine Kollegen gesehen, auch Jungen, gleich nach der Schauspielschule mit denen, die berühmt und im Fernsehen oder bekannt waren, gleich ein Trinken sind. Das habe ich nicht gemacht, das wollte ich nicht. Aber ich habe mich halt verliebt in diese Frau und war halt dann da und lag mit ihr dann 4 Jahre zusammen und habe sie, keine Ahnung, betrunken nach Hause gebracht oder wir haben Essen gemacht und haben über Dinge nachgedacht. Diese Unfreiheit, berühmt sein zu wollen und darunter zu leiden, wenn man es nicht ist, aber dafür eine Abkürzung zu gehen, weiß ich nicht. Auch alle Schmach. Ich würde auch zum Beispiel das sehr romantisch finden, wenn Menschen sich hochschlafen. Das kann ich mit Fug und Recht sagen.
Ich weiß nicht, vielleicht sollte man mal radikal so sagen, jetzt machen wir mal 4 Spielzeiten, wechseln wir mal. Also ich würde sehr, sehr gerne mit den Ressourcen und den technischen Möglichkeiten des Stadttheaters arbeiten für so eine ganze Zeit. Aber das geschieht ja nicht. Also, ne? Wir werden ja auch immer nur so für Teilprojekte eingeladen oder um das Stadttheater hipper zu machen oder um andere Zuschauerschichten zu generieren. Also dafür werden wir so kurzfristig reingeholt, aber dann wieder auch ausgespuckt. Und vor allem als Gruppe kann man da nicht unterkommen. Ne? Also die bedienen sich zwar dann gerne von Einzelregisseuren aus der freien Szene, aber mit Gruppen können die immer noch nicht umgehen. Und deshalb wäre vielleicht ein radikaler Vorschlag, dass wir mal tauschen für ein paar Spielzeiten.
Ich habe jetzt ein paar Mal mit afrodeutschen Leuten gesprochen, mal mit einer Regisseurin, oder die habe ich in der Diskussion gehört, ich habe mit einer Schauspielerin gesprochen. Es war ganz witzig, dass für die erstmal auch so ein Ding ist, rein in die Institution, egal wofür die eigentlich steht. Also sozusagen, die Institution besetzen ist wichtig. Also es war sehr lustig, da war so eine, die so eine, ich habe leider ihren Namen vergessen, die war auch mal Gast am Hamburger Schauspielhaus. Und da meinte ich nochmal so, ja, aber hast du denn zum Beispiel das Schiff der Träume gesehen von Karin Bayer? Willst du diese Art von Theater machen? Und dann war das aber gar nicht, ich glaube, hatte sie das gesehen, sie hat es nicht gesehen, auf jeden Fall war das gar nicht so schlimm. Das Schiff der Träume von Fellini, von Karin Bayer, wo es ja also um so Flucht thematisiert wird, wo quasi ein absterbendes Kultureuropa wird auf dem Mittelmeer von so schwarzen Boat-People überrannt, die so, oh, so jung, so sexy tanzen dann und die Alten dann so, ja, was ist denn, also Moment mal, die, ja, kommt doch alle aufs Boot, ja, wieso nicht, dann dancen die da so ein bisschen rum und dann aber irgendwann kommt natürlich doch die Angst, was ist, wenn sie uns alle vergewaltigen wollen? Sagt dann immer so eine Frau, was ist, wenn sie uns alle, wenn sie uns jetzt nach die Kehle durchschlitzen? Dann kommt da so ein Panikmonolog, wo man nicht weiß, was das jetzt soll. Vorher kommt stundenlang grässliche Parkbank-Improvisationen. Hallo, Herr, wie sagt er jetzt zu ihm, Herr Flüchten, ich, hallo? So, so. Und das ist halt so ein richtiger Albtraum. Und dann fragt man sich natürlich, ob das dann das Ziel ist, diese Theaterformen auch zu besetzen. Das weiß ich ja nicht
mehr. Die allermeisten Leute nicht in der poststrukturalistischen Geisteswissenschaft unterwegs sind oder in der zeitgenössischen Kunst, die haben ja noch nie was davon gehört, dass sie weiß sind. Oder? Diese Desillusion erfahrbar zu machen, aber ohne Agitprop. Wie können wir jetzt drei weiße und ein schwarzer Körper auf der Bühne sein? Dass immer, wenn ich auf die Bühne gehe, erstmal das Thema ist, wie kann ich jetzt als schwarzer Körper auf die Bühne gehen? Da komme ich halt leider irgendwie nicht raus. Das mögen andere schwarze Leute ganz anders sehen oder überhaupt andere Leute, aber für mich ist das so.
Always implanted in my head that whatever you do, you have to take care to account of public as well, that you're going to show it. Oh, we are artists. I don't feel I'm living this eclectic life outside. I have friends in my neighborhood, you know, in our performance. There are people that are coming to see our plays are supposed to be a little bit elitist. But, you know, we are not elitist, though.
Kind of hyper-political, analytical, conceptual stuff that happens in Europe, you know. I sometimes think, it's boring, and fuck this. Why is anybody paying you to make something boring? The public must be entertained, you know. If you're not entertaining the fucking public, then if you're, the market will decide if you are any good, you know. The market must decide. This is also very heavy in me, but I now don't have a choice anymore. I realize that I need to make a living, and this is also worth something. You know, it's be a little bit more tolerant of boring things, because boring things maybe they don't produce something, but they really do just maybe make space or something. You know, I don't know, something.
So you make up a kind of bubble. You make up a kind of bubble. You make up.
Was ich so wahnsinnig geil finde, wenn ich jemanden was sprengen sehe. Ja, das bricht, wenn man das formuliert, auch schon wieder natürlich alles in sich zusammen. Aber Leute, die es geschafft haben, ohne dass es dafür eine Bestätigungssystematik gab, die in einer Situation waren von keine Möglichkeiten, no future, das steht gegen alles, was vorhanden ist, kannst du vergessen, was soll das sein überhaupt, wie willst du das machen, die das aber trotzdem haben machen können.
The last comment was like, were you playing in this play I saw last night? I said yes. Nice, but strange. Nice, but strange. And he was keeping repeating this nice, but nice, strange. So I was like, okay. Strange. Nice, but strange. Nice, but strange.
Also so im Theater nice, diesen Moment, diese Hä? Den finde ich eigentlich gut. Also finde ich besser als Hihi. Hä? Ja, ein Zaubertrick. Von dem wir nicht mal ahnen, wie er gehen könnte.
Und jetzt hat mich das schon nochmal zum Nachdenken gebracht, dass natürlich dieser Kulturbereich ja echt schon für so eine ganz, ganz strange, spezielle Schicht von Leuten produziert. Also das ist ja auch ein alter Hut. Aber das ist mir nochmal so klar geworden, wie begrenzt, also diese natürlich die Wirksamkeit und wo das überhaupt ankommt ist und das ja eh immer so Preaching to the Converted ist und du ja gar nicht, also klar, vielleicht sozusagen, wenn du im Stadttheater eine wilde Oper inszenierst, dann kannst du vielleicht auch die Abonnenten verschrecken, aber das ist ja so ein bisschen mehr kommt dabei ja nicht rum. Und wie man es eigentlich schafft, da aus dieser Blase rauszukommen.
Irgendwie haben die Regierungen und die Kulturministerien haben gesagt, ja, eigentlich muss jetzt das freie Theater muss auch irgendwie so eine soziale Aufgabe erfüllen, nämlich sie soll sich um gegenwärtige Themen kümmern, also wie Geflüchtete, Rente, Gefahrenzonen, Migration, und die sollen mal darüber Stücke machen, während das Staat und Staatstheater soll sich um die großen Stücke kümmern. Und die haben eigentlich eher den Auftrag des Bewahrens der im weitesten Sinne abendländischen Kultur, und die freien Theater sollen im Doku-Stil einfach gerade so Zeitungsthemen oder was gerade aktuell ist, sollen die auf die Bühne bringen.
Da war so eine junge Musiktheaterregisseurin, die war voll so, ich muss mich jetzt positionieren, ich kann nicht mehr schweigen. Und dann sah man so Ausschnitte aus ihrer Arbeit, die bestimmt war so eine wilde, anarchische Arbeit, wo sie aber in der Kantine von den Sophienseelen Pappschilder hochhalten mit A und U und dann da so rumschreien, und es geht irgendwie um Turandot von Puccini. Und die war schon witzig, so, die konnte sich auch echt gut verkaufen, die mal so, jedes Opernsujet ist wie eine Eiterblase, wenn es aufplatzt, so viele Themen im Raum, denkt man so, ja, dann positionieren die dich da mal, weißt du, in einem Off-Theater, wo eh kein Arschloch, also sozusagen, das ist ja das Gegenteil, das ist ja fast, ist auch eine Art von Öffentlichkeit, aber eigentlich ja sozusagen das Gegenteil von Öffentlichkeit. Oder letztens bei einem Monologfestival im Theater-Discounter, da waren halt nur Theaterleute. Da gab es halt nicht einen einzigen echten Zuschauer.
Zurzeit finde ich eigentlich am schönsten, am eigenartigsten und seltsamsten Theater, das wie Zoo funktioniert, weil die Tiere machen ja nichts Absichtliches. Die haben ihre Routinen und sie stellen nichts dar, sondern sie leben. Und deshalb weiß man, wenn man an ein Gehege kommt, nie, ob und was da gerade stattfinden wird. Also wenn man Glück hat, gibt es gerade eine Fütterung, dann ist viel los. Und wenn man Pech hat, sind die aber nur am Verdauen. Und es passiert halt gar nichts. Zu Dokumentartheater, also mir kommt es so vor wie moralische Buchhalterei. Also deshalb würde ich das nicht zu Kunst zählen, weil es eigentlich rückwärtsgewandt ist. Also es ist sehr themengebunden und behandelt dann ein bestimmtes Thema, was gerade oder kurz vorher aktuell war. Und das hat auf alle Fälle seine Berechtigung, aber es weist eben nicht in die Zukunft oder äußerst selten steckt irgendein utopisches Potenzial oder ein Möglichkeitsgedanken dahinter.
Wo ich auch finde, wo ihr Autoren und Autorinnen auch eben eine Verantwortung habt. Ihr könnt eigentlich neue Sehgewohnheiten hinschreiben, macht ihr aber nicht oder sehr selten. Da muss man halt dann auch mal was machen, vielleicht ohne Geld, das ist schwierig, das finde ich auch eigentlich total ätzend, aber man muss das ja irgendwo durchbrechen, überhaupt mal versuchen, es zu durchbrechen, weil ich das schon auch manchmal ein bisschen eine Ausrede finde. Ich frage mich, wie oft ihr das überhaupt versucht, ihr Autoren und Autorinnen.
Have you ever been to protests? It's so emotional. You want to cry. I don't know why. For me, it's like seeing ordinary people going in the street and shouting and being more than themselves. Like, because it needs a lot of courage to go out there and shout. Because it's your face, it's you there, it's you. It's the police, it's the media, you know. And you take the responsibility of going in the street and saying, I hate this, let's do something to change it. And then, of course, then you get so happy about these people taking the courage to go out there and claim their space and what they believe. And it's like theater for me, in a good way.
3 years ago. Since then I decided not to vote, not to go to manifestations anymore. I decided to take my distance from this kind of protest. I mean, everything is political. It's a matter of a representation. None of the existing political parties can represent my beliefs or my thoughts. Theater, it's not about parties. It's not about being left or right. It's something over these beliefs.
Eine wichtige Sache ist ja, also richtig so super konkrete Politik zu machen, dass dazu ist zum Teil ist Theater und Stücke gar nicht gemacht, weil Politik geht, mit einer Gruppe zusammen verfolgst du ein gemeinsames Ziel. Und deshalb habe ich auch immer so ein bisschen eine Schwierigkeit mit dem Begriff zum Beispiel politisches Theater, weil korrekter müsste man ja sagen Theater über Politik oder über politische Verhältnisse. Also Theater ist ja immer etwas, was danach kommt. Also dann gibt es irgendeine eine Entscheidung, die man blöd findet, und dann macht man ein Stück darüber. Das heißt, das ist alles, also ein Kommentar zur Politik. Politisches Theater wäre aber eine tatsächliche Revolte, eine inszenierte Revolte oder ein Aufstand.
Dass du dadurch aber natürlich auch, und vielleicht auch besonders beim Stadttheater, dich natürlich auch von bestimmten politischen Kämpfen oder selbst einfach nur Geschichten halt total entfernst, weil du eigentlich nur noch tatsächlich diese Bürgertumsgeschichten erzählst und natürlich man sich nicht damit auseinandersetzt mit Fragen von Arbeitskämpfen oder auch mit dieser ganzen Geschichte, was da noch so los war. Das heißt, es gibt ja wie eine also ich als Kleinbürger, es gibt ja so eine ganze Parallelgeschichte, die mir völlig unbekannt ist und die aber eigentlich sozusagen, wenn man politischer Künstler sein will, ja total wichtig ist oder so. Die Arbeiterbewegung oder die, ja.
Da weißt du nichts?
Nichts, nein. Ja, ich weiß ja eh nichts politisch. Also auch da, außer das bisschen, was...
Ja, weißt du dann, dass du ein Kleinbürger bist?
Ja, nur das habe ich so aufgeschnappt von Ted. Oder so. Das sage ich jetzt immer, weil das so lustig ist.
Ich bin immer dann so ein bisschen verdutzt, wenn ich so das Gefühl habe, hä, seit wann ist eine Arbeiterklasse weiß? Seit wann ist eine Arbeiterklasse heterosexuell? Seit wann sind das eigentlich alles nur Männer? Seit wann sind das alles nur Cis-Körper, also nicht Trans-Körper? Das kreiert ja immer so ein Fresko so des Allgemeingültigen und zu diesem eigentlich alles Preis nur Männer. Schließt es allerdings in sich verknüpfte Identitäten einfach aus.
Erstmal finde ich diese Einschränkung, das kann jemand nicht spielen, weil er so und so aussieht. Oder Frauen müssen immer kleiner sein als Männer. Oder diese Frau sieht zu alt aus für diesen Mann oder Frauen müssen in der Regel immer 20 Jahre jünger sein als ihre Liebespartner oder so. Das finde ich zum Kotzen.
Ich habe zum Beispiel gar nichts gegen Scheißkostüme auch, da bin ich sehr unempfindlich. Aber so darstellen und sagen und so bestimmte Ideen verkörpern, mache ich nicht mehr alles, was man mir sagt.
In dem Danton-Stück sage ich jetzt irgendwas über Revolution. Also da habe ich so einen Text über so einen Terror, weil ich so ein Terrorbuch gelesen habe. Und da sage ich dann irgendwann auch so Sachen, ja, was ist denn dann die Moral für heute? Ja, wahrscheinlich so eine emanzipatorische Politik wird einem halt nicht geschenkt. Kann man halt lange warten, bis die kommt. Sondern wahrscheinlich muss man das halt auch irgendwie selber fordern. Und deswegen, ja, ist es wahrscheinlich das Beste, jetzt eben ein Maschinengewehr zu nehmen und in die Deutsche Bank zu marschieren. Und die ganze Führungsetage einfach mal abzuknallen und so. Apple und Bayer und Monsanto. Und dann habe ich mir eine Zeit lang immer so geschämt dafür und dachte so, ja, soll ich das wirklich sagen? Aber dann war es natürlich eigentlich auch eine witzige These, weil das natürlich so ein bisschen dann revolutionär ist. Oder was ich mir darunter vorstelle, was weiß ich, das ist natürlich immer auch alles so komischer Unsinn, der wahrscheinlich gar keinen wirklichen Sinn macht, aber dann in diesem Zusammenhang schon irgendwie so, Und wenn dann das Abo-Publikum, ja, so wie bei der RAF, sage ich dann immer, und dann alle so,
Ich glaube, mein Anspruch unterdessen ist schon, dass ich, so wie ich kann, an der Welt mitbaue in eine Richtung, wie sie mehr so wird, wie sie mir gefällt. Ja, so ganz, ganz unmittelbar Leben gestalten.
Ich denke, dass ich ja eigentlich in dem Theater, also wie es jetzt, wer es jetzt gerade macht und was dieses, wieso das mit dem Postmigrantischen, warum es ja alles so ein riesiges Ding ist, ist, dass es ja so eine totale Geschichte von Privilegien ist und von eigentlich Leuten, die aus diesen Kulturinstitutionen ausgeschlossen sind oder waren. Und ich denke, das muss sich unbedingt weiter sich da was tun, denn das sind jetzt alles immer nur so Anfänge. Also wenn dann sozusagen ein Theater in Berlin oder zwei machen postmigrantisches Theater und dann gibt es so ein paar Grüppchen, das kann ja nicht sein, also es muss ja in diesen Kulturinstitutionen irgendwie auch so eine Art von Niederschlag geben, wie sich die Gesellschaft zusammensetzt. Und was es dann mit den Formen macht, also ich denke, dass man natürlich dann schon auch von dem Kanon auf eine Weise wegkommt.
I believe that in this modern way of living we have forgotten something that is fundamental and global for human beings, and this is storytelling. I think that people used to do that. I have these pictures imagining people that are sitting around the fire and telling stories one to another. And this is not just fiction. We are constantly doing it, telling stories one to another. Father to the son, meet my friends. You don't have this experience. And this can be a life-changing experience.
When you are told a great story, this is a great story. Wirklich ein Spiel.
Also diese Selbstverständlichkeit, mit denen Männer an der Rampe irgendwelche Texte semi-gut ins Publikum knallen oder Männer, die dann so
zusammen, ist mir völlig scheißegal, dann stehe ich auf der Bühne und die Leute kotzen, wenn sie mich sehen. Aber das ist mir egal.
So, übrigens, auch, ich habe zum Beispiel jemanden...
Neigst du dich? Hast du da so eine Burgtheater-Attitüde?
Ja, wenn ich möchte. Ich liebe Applaus. Eventuell könnte man den Moment nutzen, um zu zeigen, wie man privat gesehen werden will. Ich zum Beispiel mache es ganz geschickt. Habe ich mir klassisch abgeguckt. Ich lasse dann immer so ganz großzügig erstmal die Frauen rüber rausgehen, weil das völlig oldschool ist und natürlich völliger so ein Edelmacho-Kack. Aber trotzdem, ich arbeite da knallhart einfach an meinem Bonus, so wie ich gesehen werden will, das mache ich. Aber es gibt auch die Art, sich so zum Beispiel so zu verbeugen, dass du spielst, du bist irritiert, wieso sie es gut fanden. Also Bescheidenheit zum Beispiel kann man darstellen.
Und was sollen sie nur machen? Mucksmäuschen da sitzen und, ja, und einfach leuchtende Augen, eigentlich fast sich in Luft auflösen vor Begeisterung und am Schluss so stampfen und wuh sagen.
Ja, optimalerweise schon. Sie können auch zwischendrin laut sein oder von mir, das können sie zwischendrin auch protestieren, ist mir egal. Aber also sich zu langweilen ist halt wirklich nicht.
Eigentlich kann man nur wenige Sachen als Zuschauer machen. Also das eine ist einschlafen, rausgehen oder dann buhen, so nach dem Stückende. Das sind so die drei Sachen.
Also gut, ich habe eine Premiere. Es ist ein neues Stück. Das Stück ist ein bisschen schwierig und wackelig. Ich weiß, alle sind jetzt verrückt, weil ich muss jetzt da so eine Art Hauptrolle spielen und sie kommen auch schon alle sagen, du, es lastet jetzt auf dir. Das machen sie immer gerne. Und dann kommen diese ganzen Nasen und ich weiß, ich kann es nicht, weil ich muss ein Liebespaar spielen mit meiner Partnerin und ich kann sie auf den Tod, es passiert mir selten, nicht ausstehen. Sie hat mich gequält, ich habe alles versucht, ich habe sie hofiert, ich habe versucht mit Vernunft, aber am Schluss habe ich sie beschrien und ich wollte sie ermorden. Sie hatte einen an der Klatsche. Ich gehe da hin und ich habe so einen Anzug an und ich soll so einen Arzt spielen. Es ist so eine Hochzeit, die wir da spielen. Und ich bin so ein Frauenheld, den soll ich spielen. Und ich habe so einen Anzug an, so ein schönes Kostüm, damit es auch jeder sieht, dass ich das bin. Und ich habe auch so Schuhe an. Und es sind so 7, 8 andere Leute auf der Bühne und ich weiß, es geht los, okay. Und ich fange an zu spielen. Okay, die erste Szene, jeden Meter auf dieser Bühne hasse ich. Ich weiß, dass ich das nicht darf. Aber ich komme nicht raus und ich muss so ein unglaublich gut gelaunter, selbstsicher, so ein bisschen Macho, so ein Pan, so ein Bock spielen, aber elegant und so ein Dreck halt mal wieder. Ich stehe da und ich weiß, in meiner Textstrecke und in den Szenen, da gibt's eine Pointe, da müssten sie reagieren. Da gibt's eine Sache, da müssen sie auch kommen. Und ich habe schon 4 Posten verhauen und die Reaktionen des Publikums, die sind alle wirklich mäßig. Ich merke, ich habe die Absprungrampe nicht geschafft. Die Enttäuschung der Intendanz ist da und so denke ich das. Und ich merke, ich schaffe das nicht. Ich muss das ganze Stück noch machen, ich muss in Schwung kommen. Und ich gucke so an und denke, das ist ja meine Frau, ich liebe sie. Und ich gucke sie von hinten an und sie spielt nach vorne hin, sie guckt mich nicht an, sie quetscht mir die Finger, wenn sie meine Hand anfasst, bricht sie mir die Finger. Sie schwitzt und pumpt und sie spielt einen Stil, wo ich eigentlich nur kotzen könnte. Sie drückt aber ihr Glück nach vorne, sie dreht sich zum Publikum mit ihrem schönen Gewand ins Licht und quetscht sich die Glückstränen raus. Von vorne sehen sie eine Frau, die ganz emotional ist und sich Glückstränen raus, quetscht ich von hinten, hab das Gefühl, jemand sitzt auf dem Klo und kackt und ich hasse es alles. Ich finde meinen Beruf unglaublich blöde, ich finde ihn so blöde und ich merke, du musst da reinkommen, du kannst da nicht sitzen. Ich verlasse innerlich alles. Ich bin ganz, ganz, ganz weit weg. Und ich habe keine Lust und es passiert in mir, dass ich auch überhaupt keinen Ehrgeiz habe. Es ist mir egal auf einmal. Dann merke ich, das darfst du nicht. Und was ich tue ist, ich merke, ich muss jetzt da landen, wo ich bin und dann mache ich das oft. Das mache ich dann immer in solchen Momenten. Ich hänge einfach ab. Ich höre einfach komplett auf. Ich gucke ins Publikum. Ich gucke wirklich, wer da sitzt. Ich höre auf zu spielen oder sind scheiß Situationen, Quatsch und Depp. Ich gucke die Scheinwerfer an und denke mir, was machen sie? Warum leuchtet dieses Zeug? Was wollen sie eigentlich? Dann gucke ich so an mir runter. Vor allem ich störe ja, weil ich brauche mich da nicht. Ich gucke diesen Boden an, der so quietscht mit diesem verlegten Boden, der auch irgendwas darstellen soll. Und ich habe überhaupt keinen Sinn für nichts. Ich verliere komplett den Kontakt und Bezug, diesen behaupteten Bezug dafür zu allem. Und ich gucke so an mir und dann sehe ich diesen lächerlichen Anzug, der mich so schneidig und so sommerlich italienisch machen soll. Und ich denke, oh Gott, der ganze Look und Trug ist so unglaublich blöde. Und ich denke, wie schaffst du es nur, immer zu behaupten, dass du an sowas glaubst? Und ich merke, das tue ich nicht. Dann sehe ich meine Schuhe und fange an zu lachen. So tolle, flotte Schuhe. Dann gucke ich beim Partner und jetzt ist das Beste, der hat auch so Schuhe, irgendwelche Schuhe. Und die sind aber alle noch drin. Die spielen so, wie sie begeistert sind und so Emotionen oder wie sie interessiert sind an ihren Argumenten. Und ich gucke sie an, gucke ihre Gesichter an und zwar nicht die Figuren, sondern einfach diese Kollegen, diese ganze Behauptung. Und ich muss wirklich lachen und freue mich, weil es so komplett bekloppt überhaupt ist. Völlig sinnlos. Und dann bin ich halt da wieder da und dann warte ich, bis irgendwie mein Satz kommt und sage dann halt dann daraus und freue mich und das ist meine Rettung, dass niemand weiß, dass ich entschieden habe, nicht mehr mitzumachen.
Sie waren Schauspieler vor einer langen, langen, langen Zeit. Seitdem hat sich nicht viel bewegt. Du fragst vielleicht, wie kann ich das wissen? Ich spekuliere nur wie die anderen auch. Die Vergangenheit hat lange gedauert, aber es war nie klar, was ist wirklich passiert. Bin ich frisch direkt und am Leben? Schauspieler werden geboren, Schauspieler sterben, sie waren Schauspieler schon vor so langer Zeit.
The Actor is Present. Eine Innensicht. Dieser Radio-Essay beruht auf Gesprächen, die die Performerin Ariane Anderecken mit Schauspielerinnen und Performern geführt und zusammen mit Ted Geier zu dieser Radiokollage gestaltet hat. Mit dabei waren Susan Abelein, Jota Arkyropolo, Nikolaus Duric, Katriona Guggenbühl, Anne Haug, Hauke Heumann, Daniel Hinocho, Fabian Krüger, Markus Mattis, Julian Meding, Hans-Jörg Müller, Mona Petri, Anta Helena Recke, Tuke Royal, Julia Schmidt und Michalis Valasoglu. Redaktion Dagmar Walser und Bernhard Senn.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.